Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier ist eine Halbzeit mit einer neuen Ausgabe. Haha, Spezialausgabe. Nein, keine Spezialausgabe. Aber auch wieder ein Stück weit monothematisch angelegt. Die Nationalmannschaft hat zwei Testspiele, insbesondere ein Härtetestspiel in Holland. Ossi war dabei, ich habe geguckt. Darüber hinaus besprechen wir das kommende Bundesliga-Wochenende. Die Fans sind zurück. Ausverkauftes Haus im Signal Iduna Park. Alles in allem, Ossi?
Stabil. Also, wenn ich nicht so weit gehen möchte, würde ich sagen, es ist fast die wunderbarste Woche oder die wunderbarste Ausgabe aller Zeiten. Und bevor sie losgeht, geben wir nochmal kurz ab in die Werbung.
Besser geht nicht. Also ich habe jetzt was Neues entdeckt. Und zwar insbesondere in heißen Arbeitsphasen beispielsweise, wo du machst nebenher ein bisschen Sport, aber vor allen Dingen musst du bimsen wie ein Verrückter.
Ja. Wann hast du denn mal eine heiße Arbeitsphase, Wolf?
Jetzt mal ganz immer wieder habe ich heiße Arbeitsphasen. Und da habe ich jetzt was Neues gefunden, weil es gibt Athletic Greens. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Ein Messlöffel mit 75 essentiellen Vitaminen, Mineralstoffen, mit Inhaltsstoffen aus echten Nahrungsmitteln, ein Messlöffel, 250 Milliliter Wasser, einmal am Tag, jeden Tag, und du hast alles, was du brauchst für deinen Energiehaushalt, für dein Immunsystem, für deinen, mentalen Fokus, für alles. Also du fühlst dich einfach besser damit. Und jetzt kommt das Beste, ja, was die Leute nicht wissen, du hast es schon ausprobiert.
Ich wollte gerade sagen, du hast nämlich einen wichtigen Punkt vergessen. Das eine ist die Muskelerholung, die bei dir natürlich auch extrem wichtig ist, nach deinen Tennisschlachten, die du dir regelmäßig mit dem Bundestrainer lieferst.
Ja.
Und für Haut, Haare und Nägel. Auch nicht unwichtig in unserem fortgeschrittenen Alter, wollte ich sagen. Und Job. Nein, Spaß beiseite. Ich habe es tatsächlich getestet und ich bin begeistert, muss ich sagen. Also es ist am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, der Geschmack, aber es ist speziell. Also ich vergleiche es so ein bisschen mit Kaugummi, ehrlicherweise. Man muss sich dran gewöhnen. Wenn man es einmal im Mund hat, ist es mega. Und ich sag mal so, man spürt schon nach wenigen Tagen einen Effekt. Also so viel kann ich verraten. Ich kann es euch nur empfehlen. Es ist auch hinsichtlich der Lieferung total flexibel. Ihr bekommt eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Und das Beste für unsere Hörerinnen und Hörer, von einer Halbzeit mit gibt's eine besondere Aktion. Und zwar auf athleticgreens.com/eine Halbzeit mit erhaltet ihr kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel Packs zu deinem euren AG1-Abo dazu. Nochmal athleticgreens.com/eine Halbzeit mit. Alle weiteren Infos findet ihr auch bei uns in den Shownotes. Werbung Ende.
Eine Halbzeit mit, der Podcast mit Wolfuß und Heiko Ossendorf.
Hallo, Servus, grüezi miteinander. Mein Name ist Heiko Ostendorp. Das ist eine Halbzeit mit, der Podcast Ihres, eures Vertrauens. Ich begrüße euch da draußen und ich begrüße da draußen vor allen Dingen einen alten Bekannten.
Ich freue mich immer, wie du es anfliegst. Es ist auf eine Art, ist es berechenbar. Aber hinten raus ist doch ab und zu mal eine Überraschung.
Ich wünsche mir, dass ich dich noch ab und zu überraschen kann, Wolf. Das war einer meiner größten.
Ja, es ist so.
Wirklich.
Es ist so.
Wie in einer guten Ehe, oder? Ich hoffe, ich kann dich noch manchmal überraschen, Schatz.
Sie schlugen sich und sie lachten miteinander.
Oh Gott. Geht's dir gut, mein Freund?
Ja, sehr.
Sehr schön.
Es geht mir sehr gut.
Du hast die Länge. Wir haben ja auch.
Nachträglich alles Gute zum Geburtstag.
Vielen Dank.
Das wissen die wenigsten. Ossi Ostendorp ist am vergangenen Dienstag zarte 25 geworden. Schön.
Ja, genau. Jahrgang 25. Das hast du verwechselt. Ja, vielen Dank an dieser Stelle. Ja. Ich habe tatsächlich auch, muss ein bisschen angeben. Ich habe tatsächlich nach der Pressekonferenz in Amsterdam, ist der Bundestrainer zu mir gekommen, völlig überraschend. Und ich saß in Reihe 27D und hat mir
hat mir gratuliert persönlich. Ja, sehr, fand ich sehr nett. Und
das ist der Bundestrainer. Und das spricht total für ihn.
Das wollte ich gerade sagen. Ne?
Also jetzt nicht, dass er dir gratuliert, aber, sondern dass er das weiß. Das sagt ihm irgendeiner natürlich, klar. Aber dass er das dann so verwandelt, ist, finde ich hervorragend.
Deshalb, also völlig losgelöst wirklich von irgendwelchen persönlichen Eitelkeiten. Natürlich habe ich mich gefreut, würde ich lügen, wenn es nicht so wäre, aber es spricht einfach genau für das, was du sagst, für das Menschliche bei Hansi Flick. Und wir haben an der Stelle schon oft darüber gesprochen, was ihn auszeichnet. Und ich glaube, dass ein ganz großer Teil bei ihm Menschenführung ausmacht, ne? Also ja, auch innerhalb der Mannschaft. Du hörst das immer wieder, du siehst das immer wieder. Ich nehme jetzt noch mal ein anderes Beispiel. Nico Schlotterbeck gibt sein Debüt am hast du beide Spiele gesehen? Erstmal vorweg.
Ja.
Gibt sein Debüt gegen Israel. Macht, finde ich, eins der besten Nationalmannschaftsdebüts, was ich seit langem gesehen habe, zumindest von einem Innenverteidiger. Und hat dann diesen Bock in der 89., 93., keine Ahnung, Minute. Und geht geknickt vom Platz. Wer ist der Erste, der nach dem Spiel den auf Seite nimmt? Die haben bestimmt 5, 6, 7 Minuten noch am Rand gestanden und über diese Szene gesprochen. Und Flick sagt danach nicht irgendwie super Junge und überragend, was der gemacht hat, sondern hat gesagt, nein, der hat ein tolles Spiel gemacht, aber der hat auch genau das gemacht, was ich ihm die ganze Woche gesagt habe, nämlich so diese Schludrigkeit und diese leichte Überheblichkeit, die hat er halt noch drin. Und das ist auch völlig in Ordnung, aber die muss er ablegen, wenn er ein Großer werden will.
Ja.
Also er spricht einfach die Wahrheit aus. Ne? Er hätte jetzt ja auch sagen können, hätte den jetzt total abfallen können und der Fehler ist nicht so schlimm. Nein, im Gegenteil, natürlich ist der Fehler schlimm.
Ah.
So, und beim Turnier fliegt uns das möglicherweise um die Ohren. Aber der 22-Jährige darf den Fehler halt machen in seinem ersten Länderspiel, auch weil er vorher einfach 90 Minuten super gespielt hat.
Ja.
So.
Ja.
Super moderiert. Ja. Also Flick ist ein guter Moderator und
toll, die Außendarstellung des DFB profitiert. Jetzt kriegen sie mit Steffen Simon noch einen tollen Medienchef.
Wie ist deine Meinung dazu? Das war ja sehr überraschende
Personalie. Sehr gut. Ich habe ihm auch sofort geschrieben und habe ihm gratuliert. Also der DFB wird von Steffen Simon profitieren. Ja, ein großartiger Kollege. Was ich vom WDR höre, wo er ja Chef war, Sportchef war. Also natürlich gibt es auch Leute, die sich kritisch auseinandersetzen mit ihm, aber im Grunde toller Vorgesetzter mit ganz vielen Ideen und guten Ansätzen. Und ich kann es wie gesagt nicht beurteilen, weil ein Vorgesetzter von mir ist er nie gewesen. Ich habe ihn immer als Kollege beurteilt. Und als Kollege im Umgang war der wirklich herausragend. Also dementsprechend glaube ich, dass also die Medienabteilung des DFB hat auf der Position eine gewisse Bedürftigkeit.
Ja.
Und die wird Steffen Simon in besonderem Maße füllen.
Ich glaube, dass er so ein bisschen, und deshalb passt es ganz gut in diese neue Führungsriege des DFB, die wollen jetzt ja schon auch, oder sie haben gemerkt, vielleicht muss so rum einfliegen, dass sie andere Schwerpunkte setzen müssen. Ne? Dass es jetzt halt auch Themen gibt, wie Nachhaltigkeit, Diversität und so weiter und so fort, worüber 20 Jahre lang geredet wurde, aber ehrlicherweise es kein Schwein auf dem Zettel hatte, weil es auch keinen interessiert hat. Da glaubst du ja nicht, dass Rainer Koch sich einmal mit so einem Thema auseinandergesetzt hat. Oder, ne? Also muss man ehrlich sein. Und dafür ist er, glaube ich, jemand, der sitzt ja auch schon seit Jahren, was ich nicht wusste, in diversen Kuratorien. Er hat, glaube ich, einen relativ guten Draht zu Heike Ulrich, die jetzt heute gerade zur neuen Generalsekretärin ernannt wurde, was übrigens auch eine sehr wichtige Personalie ist, die in der Öffentlichkeit immer so ein bisschen, das ist ja die Nachfolgerin damit von Friedrich Curtius, aber der Generalsekretär oder in dem Fall die Sekretärin hat eine sehr, sehr, sehr wichtige Rolle innerhalb des DFB. Und da ist Steffen Simon sicherlich jemand, der das, glaube ich, bin ich bei dir, ganz gut ausführen kann. Ich sitze mit ihm in der Jury für das Fußballmuseum, Hall of Fame des deutschen Fußballs. Ja. Da sind ja so 30 Journalisten, glaube ich, mit dabei. Steffen Simon, immer einer der Wortführer. Ich bin immer überrascht, was der Mann alles auf dem Zettel hat. Also der kennt halt auch noch von 1932 den Rechtsverteidiger, der irgendwo mal in Magdeburg gespielt hat. Also
ja, top. Ich weiß halt, dass sich ganz viele Leute sehr kritisch mit ihm als Fußballkommentator auseinandersetzen oder auseinandergesetzt haben.
Davon ja auch, ne?
Ja, natürlich. Ja. Also wenn du im Licht stehst, darfst du dich nicht wundern, wenn es hell wird. Aber das ist ja nur ein ganz kleiner Teilbereich seiner Arbeit, Klammer auf, gewesen, Klammer zu. Denn der war ja in erster Linie derjenige, der versucht hat, die Sportschau fit zu machen fürs 21. Jahrhundert. Und das ist ihm gelungen, mit all den Themen, die dazugehören. Und deshalb glaube ich auch, also das ist auch unter seiner Führung ist es gelungen. Und der immer wieder neue Ideen geschaffen hat und neue Ideen auch zugelassen hat. Deshalb glaube ich, dass er ganz viele Themen auf dem Schirm hat, die der DFB sehr nachrangig behandelt oder behandelt hat in den letzten Jahren.
Genau.
Das wird, ja.
Und es reicht ja vielleicht schon, wenn er die ernst nimmt, weißt du?
Genau, also aber aufrichtig ernst
nimmt. Genau, du musst ja jetzt nicht
die Welt erfinden. Und ich sage, ja, klar, haben wir auf dem Zettel. Ja, ja, haben wir auf dem Zettel. Ja. Und dann passiert nichts.
Ja, exakt. Ja. Lass uns doch über Sportliche vom der Nationalmannschaftspause reden, Wolf. Es gab jetzt den ersten.
Das ist, wenn ich das kurz sagen darf, das ist ja das Allerwichtigste.
Ja, eben.
Also das ist ja das Allerwichtigste. Die Nebengeräusche sind wichtig. Sie sind sehr wichtig. Das ist so. Aber getragen wird das Schiff natürlich von der Leistung und von den Ergebnissen der Nationalmannschaft.
Das ist genau. Weil ich habe auch immer gesagt, selbst in der schlimmsten Krise des DFB, wenn wir Weltmeister geworden wären, hätten diese Themen natürlich auch interessiert, aber sie wären niemals so groß geworden. Wenn dann aber natürlich sportlich es auch noch eine Krise gibt, dann passiert das, was in den letzten 3-4 Jahren passiert ist. So.
Ja.
Und es steht und fällt mit dem sportlichen Erfolg. Das ist auch gut so, finde ich, und ist auch richtig so, weil die Nationalmannschaft ist und bleibt das Aushängeschild des deutschen Fußballs. Du siehst es an den Einschaltquoten immer wieder. Jetzt hatten sie, glaube ich, wieder 6-7 Millionen. Das ist jetzt. Da gab es auch schon mal mehr. Das ist noch die Quittung, die sie bekommen haben. Aber es ist immerhin, wenn 7 Millionen bei einem Länder-Testspiel gegen Israel zuschauen, da gibt's jetzt nicht so viele Sendungen im deutschen Fernsehen, außer Wetten, dass die das toppen. Und das Traumschiff vielleicht noch. Oder weiß ich, wenn Roman Weidenfeller wieder mitspielt, dann. Also, Holland war der erste Härtetest. Ich fand, dass man gegen Israel auch schon ein paar Erkenntnisse gewonnen hat. Nico Schlotterbeck habe ich gerade erwähnt. Ich habe ihn in Freiburg ein paar Mal gesehen, aber ich fand es unglaublich krass, wie mutig er schon gespielt hat. Ne? Ja. Also mit diesen ganzen, ich sag mal, Pässen in die Tiefe, à la Mats Hummels in besten Zeiten, die Diagonalbälle, 40, 50 Meter, tolle Spieleröffnung, gute
Freiburger Schule, Schule, über allem steht, trau dich. Und die fußballerischen Fähigkeiten bringt er mit und er traut sich. Und ich glaube auch, dass dieser Fehler, der zum Elfmeter führte, eine gewisse Heilsamkeit mit sich bringt. Also das kommt nochmal auf Wiedervorlage. Das wird ihm, glaube ich, nicht mehr passieren. Cleverer Junge, intelligenter Junge, guter Fußballer und ich finde eine super Alternative in der Innenverteidigung.
Über die Frisur kann man sich jetzt streiten, aber meine Frisur.
Scheiß auf die Frisur. Also wir zwei sollten uns jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen und über andere Leute Frisuren jetzt.
Ja. Nee, wirklich, würde ich eins zu eins unterschreiben. Dazu, wer mir sehr gut gefallen hat, war Raum.
Raum, ja.
Auch ein also unglaublich schnell, linke Seite, gute Alternative zu Gosens mit Sicherheit, hat meiner Ansicht nach den Herrn Günther ein bisschen überholt, der auch schon ein paar Jährchen älter ist, darf man auch immer nicht vergessen, ne? Also Günther ist, glaube ich, 28, 29, Raum ist mit seinem Blitz hinterm Ohr, um nochmal aufs Optische zu kommen, ich achte auf die Feinheiten.
Da merkt man, du bist im Herzen immer noch ein bisschen Boulevard geblieben. Ne?
Ich habe jetzt 10 Tage nichts anderes gesehen wollen, was soll ich sagen?
Ja, als Blitze hinterm Ohr, alles klar.
Nein, er ist wirklich, hat mir sehr gut gefallen und auch jemand, der erstmal das Visier nach vorne hat. Und ja, ansonsten war es dann ein 2-0, was jetzt nicht spektakulär war, was in Ordnung war. Es war mal wieder ausverkauftes Haus in Deutschland. Das hat mich sehr gefreut. Es gab leider auch da wieder unschöne Nebengeräusche. Irgendeinen Idioten, der es für nötig gehalten hat, irgendwie Heil Hitler zu rufen. Den haben sie Gott sei Dank ausfindig gemacht. Und der wird hoffentlich kein Stadion mehr von innen sehen. Und dann waren wir in Holland. Und in Holland ist es einfach so gewesen, Wolf, ich muss dir das nicht erzählen. du kriegst schon gute Laune, wenn du in die Bahn einsteigst, ne? Alle ja. in Oranje, es wird ja. jede, hier spielt eine Musikkapelle in der Bahn, ja. da gibt's ab mittags schon einen, alle haben Trikot an, Perücken auf, es ist
Volksfest. Ne?
Es ist jedes ja. Länderspiel und gegen Deutschland natürlich im Speziellen, ist ein Volksfest und wird zelebriert wie das WM-Finale. Also wir saßen ja. da teilweise mit den Kollegen auf der Tribüne in dieser nach wie vor unfassbaren Arena, wie ich finde. Da ja. geht dann ja das Licht aus, dann werden die Techno, der Techno-Sound auf 180 hochgedreht, Laser. Und dann denkst du halt, was ist denn hier los? Feuerwerk? Das ist ein Testspiel. Ja. Aber die machen es halt geil und nicht so, also nicht so.
Wie es ist halt ein Erlebnis. Ja. Es ist ein Erlebnis. Ja. Das ist, ja. Es gibt auch ein paar, die lieber den puristischen Ansatz wählen. Ja. Ja, paar Freunde wählen da auch da wieder lieber den Puristen und haben auch da was zu kacken.
Was?
Nein. Ja, Fipsi. Nein, aber ich finde das auch. Das ist natürlich kein Freundschaftsspiel, sondern es ist ein Testspiel im besten Sinne. Zwei Mannschaften, die das Spiel gewinnen wollen.
Und ist Deutschland-Holland.
Und es ist Deutschland-Holland. So. Es ist Deutschland-Holland, es ist Deutschland-England. Solche Dinger sind halt keine Freundschaftsspiele. Also, wo man sagt, man fasst sich mal gegenseitig an die Wurst und geht Hand in Hand ins Spiel. Sondern da gibt's auf die Glocken.
Exakt. Ja. Na, ich war nach dem Spiel auch noch bei der Holland-PK. Van Gaal hat mir zwar nicht gratuliert, aber da ging es dann auch nochmal rum. Ne? Das haben wir gesagt, es ist kein normales Test. Deutschland-Holland wird nie ein normales Spiel sein und das ist auch gut ja. so. Ne? Das ist, ja. das hast du dann auch erst.
Also deshalb bestreitet man ja solche Spiele, genau. Weil sich da beide, also sowohl der Bondscoach als auch der Nationaltrainer der deutschen Fußballnationalmannschaft, weil sie sich wesentliche Erkenntnisse versprechen. Wie reagiert eine Mannschaft unter Druck, unter Stress, unter Emotionen und wie reagieren die einzelnen Spieler? Und ich fand auch da Schlotterbeck tadellos. Also das ist natürlich dann 65., 70. Minute, so ist auch Schwimmkurs. Aber das passiert dir halt gegen Mannschaften dieser Güteklasse oder kann dir gegen Mannschaften dieser Güteklasse passieren. Und deshalb eine ganz wichtige Erkenntnis.
Definitiv. Ich hatte den Eindruck, Hansi Flick war nach dem, es war ja sein 9. Spiel, 8 hat er gewonnen und jetzt ein Unentschieden, er war viel zufriedener und deutlich gelöster als nach den 8 Spielen zuvor, weil er genau das, was du gerade angesprochen hast, das war noch das Letzte, was er sich jetzt von dieser Märzperiode erhofft hat, nämlich Härtetest, du gerätst ins Schwimmen, du musst gegen Widerstände ankämpfen und sie haben es ja. geschafft. Und ja. ich glaube, er war froh, dass es diese Widerstände gab, weil jetzt wieder ein 2-0 lässig weggespielt, dann hätte das halt gefehlt. Und das ist Teil dieser Entwicklung seiner neuen Mannschaft, dass du sehen musst, wie reagiert die Mannschaft in solchen brenzligen Situationen. Und es kippte ja aus dem Nichts. Also ich fand, 70 Minuten haben sie es super gemacht. Ja. Die Kollegen waren sich nicht ganz einig, so Holland aber auch schwach und so, wo ich sage, ja, hast du die 3 Tage zuvor gegen Dänemark gesehen, da haben die auseinandergeschraubt hier und ja. Dänemark ist jetzt auch keine Laufkundschaft. Das heißt, die haben ja offensiv sensationelle Qualität und das ja. darf sich Deutschland dann vielleicht auch einfach mal auf die Fahne schreiben, dass sie da 70 Minuten wenig zugelassen haben. Wenig bis nichts, sage ich sogar. Und dann kommt halt dieser blöde Stellungsfehler da von Raum, auch da Lehrgeld, 5 € ins Phrasenschwein, bezahlt, dann steht's 1-1 und dann wacht diese Arena auf, die so ein bisschen eingeschlafen war, dann sind die Holländer plötzlich angefixt und 2 Minuten später gibt's einen Elfmeter, der dann zurückgenommen wurde. Aber da siehst du dann, wie schnell es auch gehen kann auf dem Niveau. Ja. Und das ist ja bei einer WM nicht anders.
Ganz genau. Und das kann dir in jedem Gruppenspiel passieren und das kann dir vor allen Dingen in jedem K.O.-Spiel passieren.
Und dann ist es halt
dass zu du spät. Auch so ein Stück weit an Schiedsrichterentscheidungen hängst.
Ja, ich weiß nicht.
Ich habe jetzt auch die Augenbrauen hochgezogen, dass er den zurücknimmt.
Ja.
Wenngleich er natürlich den Ball gespielt hat, Thilo Kehrer. Aber das ist halt ein britischer Schiedsrichter. Nein, der bewertet in dem Fall einfach die klare Aktion von Kehrer dass er zum Ball will.
Meinst du wirklich, das ist also ein Unterschied, ob das jetzt der, ich finde das lustig, dass du das sagst, weil das sagt uns unser Schiri-Experte Barbara Grafati, die sagt das tatsächlich auch immer. Er sagt, den hätte jetzt ein, keine Ahnung, ein französischer Schiedsrichter hätte den jetzt gegeben. Ja. Dann sage ich, das kannst du dir nicht erzählen, dass das einen Unterschied macht, ob das ein Franzose, doch,
das macht einen Unterschied. Also das läuft ja gemeinhin unter europäischer Härte. Ob die Entscheidung so falsch ist, dass man sie zurücknehmen muss, das steht nochmal auf dem anderen Blatt. Ich finde, dass der Erstkontakt ist Oberschenkel, Stürmer kreuzt, Oberschenkel ist dran, Spieler fällt, dann ist er am Ball. Kann man geben. Muss man nicht geben, kann man geben. Wäre jetzt so meine Interpretation. Also ist auch das, was ich aus den Gesprächen mit den Schiedsrichtern mitnehme. Aber dadurch, dass es halt ein britischer Schiedsrichter ist, ist klar, er respektiert den Wunsch des Abwehrspielers, zum Ball zu kommen. Und wenn der Stürmer kreuzt und den Körper reinstellt und der Abwehrspieler aber so eine Energie hat in der Aktion, dass er an dem Oberschenkel vorbeikommt und zum Ball kommt, dann ist es Ball gespielt.
Oh, interessant. Also da, mich hat das immer überrascht, wie gesagt, dass das offenbar Schiedsrichter gibt. Klar, wenn du in der Liga, im Liga-Alltag in der Premier League pfeifst, ist es was anderes, als ob du auf Zypern pfeifst, das ist mir auch klar. Aber ich dachte, dass es dann trotzdem, ich sag mal, so eine gemeinhin europäische Auslegung gibt oder geht.
Ich glaube trotzdem, 9 von 10 lassen die Entscheidung stehen. Auch wenn er sich nochmal
anguckt.
9 von 10 lassen ihn stehen.
Was ich auch in Ordnung gefunden hätte.
Das war eine klare Fehlentscheidung, da lag ich total falsch. Passt
nicht. Ja, da kannst,
also das ist,
da kann sich Deutschland auch nicht beschweren. Es wäre ehrlicherweise fast sogar in Bezug auf das, was ich vor 2 Minuten gesagt habe, fast sogar noch spannender gewesen, wenn es den Elfer gegeben hätte, ne?
Ja.
Wenn der reingeht und geht's dann am Ende 4-1 oder 5-1 aus, ist ja auch eine Erkenntnis, ne? Also brichst du dann auseinander, kommst du nochmal zurück, Fakt ist, es war ein intensives Spiel, es war der berühmt-berüchtigte und angekündigte Härtetest, und es ist aus meiner Sicht ein Stern aufgegangen, den du ja schon länger vor Augen hast, aber der jetzt das erste Mal, finde ich, auf diesem Niveau Länderspiel Holland durchgespielt, also nicht durchgespielt, aber Startelf, war Musiala, ne? Also die,
ja.
Wenn du den Jungen zuschaust, da kriegst du Pipi in die Augen, ne? Also wie der sich aus Situationen befreit, wo dann 3 Gegenspieler auf engstem Raum, 2 ziehen am Trikot, hängen an ihm dran, er dreht sich nochmal so schlangenartig da raus und spielt dann noch den Pass. Also sensationell, finde ich, mit 19 Jahren. Was für ein Spieler. Also haben Deutschland lange nicht gehabt. Also ich find Wirtz.
Der weiß noch gar nicht, wie gut er ist.
Ja, glaube ich auch.
Er weiß selber noch gar nicht, wie gut er ist, und hoffentlich sagt's ihm keiner. Also dass er sich diese.
Ich glaube, das ist vorbei seit
Dienstag. Also dass er sich diese Unbekümmertheit, und das ist es ja. Mhm. Also das ist ja sichtbar machen von Unbekümmertheit, was er da auf dem Platz zeigt. Dass er sich das so lange wie möglich bewahrt. Völlig ohne Attitüde und Wahnsinn. Also wirklich spektakulär gut.
Ja, spektakulär ist das richtige Wort, weil so ein Spieler hatten wir wirklich lange nicht. Ich finde, Wirtz ist ja dann ein bisschen anderer Spieler, ist ähnlich gut schon, aber anders. Der ist jetzt leider verletzt lange. Aber der kann, also da haben wir 2 echte Raketenjuwelen da im
Und vor allen Dingen, also Musiala kann ja überall spielen, ne? Der kann neben Kimmich auf der 6, der kann auf der 10, der kann auf der 8, der kann auf dem Flügel, und du hast eigentlich immer ein gutes Gefühl.
Das war ja jetzt auch ein bisschen die Überraschung für mich, ne? Der hat natürlich bei Nagelsmann, habe ich dann nachgeschaut, die letzten paar Spiele auch schon mal da auf der 6 gespielt.
Ja.
Aber ich hatte ihn grundsätzlich woanders verortet, und was mich halt überrascht hat, ich glaube, der Plan war tatsächlich auch ein anderer. Das hat Flick dann aber erst nach dem Spiel verraten. Ich weiß nicht, ob das im Fernsehen ein Thema war. Musst du mich vielleicht mal abholen. Ich hatte letzte Woche ein Interview mit Matze Ginter, der so ein bisschen außen vor ist unter Flick. Also nicht nur ein bisschen, sondern eigentlich ziemlich. War bei Löw gesetzt. Und der brachte mich dann selber so auf eine Idee, die ich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, weil er sagte, im Prinzip hatte er ein langes Gespräch mit Flick, und da kam bei rum, dass die Innenverteidigung zu ist, mehr oder weniger. Und das, auch das spricht wieder für Flick, dass er ihm das dann sagt und sagt, pass auf, ich plane da ganz klar mit Süle, Rüdiger und dann gibt's noch einen Schlotterbeck und Kehrer kann da auch noch spielen, dann wird's schon eng. Aber du kannst halt auch auf rechts spielen und im, du kannst halt auf der 6 spielen. Und der hat, was ja viele gar nicht mehr auf dem Schirm haben, Ginter hat die komplette Jugend auf der 6 gespielt, der hat die ersten Jahre in Freiburg auf der 6 gespielt, der hat beim BVB auf der 6 gespielt. Also der hat einen Großteil seiner Karriere hat er auf der 6 gespielt. Sagt, pf, klar kann ich das, kann ich im Schlaf. So, und Flick hat ja die ganze Zeit gesagt, er sucht eigentlich den Schattenmann von Kimmich, und er, dass er in gewissen Spielen halt jemanden braucht als Stabilisator, der im Prinzip, sage ich mal, eher nach hinten absichert, als es das Spiel nach vorne groß ankurbelt. Und das ist ja wie zugeschnitten auf Ginter. Das ist ja jetzt kein Spielgestalter. Aber wenn du halt diese Typen hast, wie Kimmich, wie Gündogan, wie auch Goretzka, die halt alle ein bisschen eher eine 8 sind und ne, mit Zug nach vorne, dann ist so einer, den du daneben stellen kannst, natürlich Gold wert mitunter in gewissen Spielen. Ja. Und da hatte ich gedacht, Holland wäre so ein Spiel und hatte ihn auch in der Startelf verortet, neben Gündogan. Und dann hat er gar nicht gespielt, war als einziger Spieler nicht eingewechselt. Flick wurde dann nachher gefragt und hat gesagt, ja, Ginter hätte auf jeden Fall gespielt, was dann wiederum meine Theorie bestätigt hat. Der hat sich aber beim Warmmachen hat's gezwickt und musste passen. Deshalb ist er auch nicht eingewechselt worden. Aber weißt du, Musiala auf der 6, das war ja nochmal eine neue Rolle. Nein, weil er sie bei Bayern auch schon gespielt hat. Aber ich habe ihn jetzt erstmals bewusst in so einem großen Spiel auf der Position gesehen und er hat sie unglaublich gut ausgeführt, weil er ist ja tatsächlich mit seinen langen Gräten auch jemand, der viele Bälle abköchert, ne?
Und er geht auch runter, ne?
Ja.
Also der geht auch runter, wenn es sein muss.
Mhm. Ja. Also, und da waren auch die Holländer nachher, wenn du.
Also Grätsch, ne? So meinst du. Ja.
Wenn du nach dem Spiel noch gehört hast, die Holländer, über wen die so gesprochen haben, da gab es kein anderes Thema, ne? Was ist das für einer?
Ja, das ist natürlich auch einer, das wäre ja auch einer für die holländische
Nationalmannschaft.
Also, wo willst du spielen? Überall, gut, bist mein Mann. Ja.
Genau. Ja. Und schön fand ich, dass du sagtest ja so eben, hoffentlich behält er sich das bei. Der ist in der Arena hast du ja diese riesigen Rolltreppen. Die von der Kabine auch zur Pressekonferenz, und es ist ja immer noch in diesen Corona-Zeiten haben wir noch keine Mixzone, aber es werden dann immer zwei Spieler uns auch zugeführt bevor der Trainer spricht. Da kamen in dem Fall Rüdiger und Musiala, und ich bin quasi mit der Rolltreppe da hochgefahren mit ihm, und dann hängen in dieser Arena diese überdimensionalen Bilder von der Legenden, ne? Also natürlich Johan Cruyff, Van Basten, Gullit, Wimmel, M-Pokal, 200.000 Holländer als bei der Ankunft da in den Grachten. Da hat er geguckt wie Zweijähriger an Weihnachten, so, ne?
Ja. Demütig,
ja.
Ja.
Respekt und also wirklich geil. Ich hoffe, dass wir den noch ein bisschen sehen. Das macht's für Flick natürlich nicht einfacher, wenn wir zurück mal auf den Kader und aufs Personalpuzzle kommen. Ich finde, so richtig viele Kaderplätze hat Flick nicht mehr zu vergeben, wenn du mal durchgehst, ne? Also wir haben letzte Woche haben wir schon mal grob drüber gesprochen. Es haben sich jetzt danach noch mal so ein paar festgespielt. Also ich sag mal, bei Raum, Schlotterbeck und Musiala, die drei, die wir jetzt genannt haben, bin ich mir ziemlich sicher, wenn die sich nicht Klopf auf Holz die Knochen brechen, dann werden die dabei sein. Ja. Ob die dann spielen, ist da nochmal eine zweite Frage, aber die werden dabei sein.
Glaube ich auch. So. Glaube ich auch.
So, und dann wird's dann schon kuschelig. Also so richtig viele Plätze bleiben dann nicht mehr. Und dann wird's halt für so Leute wie Hummels, Reus, große Namen, wird's dann eng. Weil du kannst halt nur 23, 24, 25, vielleicht 26, das wird die FIFA jetzt im Rahmen ihrer, wie heißt es so schön, Woche, die sie jetzt haben,
FIFA. Immer Woche, sie haben die FIFA-Woche. Hast du übrigens dieses Video gesehen von Gianni Infantino, der eine Meute aufpeitschen wollte und zu Katar rufen, zu FIFA, also das ist so, also ich habe erst gedacht, der macht einen Witz.
Ja, ohne Scheiß.
Also, das ist ein Fake. Irgendwann kommt einer und kommt irgendwie mit so einem lustigen Hut und einer Nase, gut, bevor Felix Wasser rauskommt und sagt, ja, alles klar. Ist uns doch gut gelungen, aber das
Das Schlimme ist.
Das war ja ernst.
Ja,
das,
ne? Genau.
Das war ja ernst.
Das ist wirklich schlimm.
Um Himmels Willen.
Das glaubt man nicht. Das ist der höchste Mensch. Also wirklich, wir fehlen an die Worte.
Ja.
Das ist unglaublich. Also, ja, es ist, ja, Sprachlosigkeit. Also diese.
Wirklich, ich habe es gesehen, dann habe ich es mir nochmal angeguckt. Habe ich wirklich jedes Bild, jedes Frame mitbekommen? Ist jetzt nicht irgendwo eine mit der Clownsnase, nein. Ernst.
Cut. Ja.
Warte, ich muss jetzt noch runterzählen. Jetzt 3, 2, FIFA.
Es ist so ein bisschen wie bei Stromberg. Kennst du die Folge mit Lurchi? Ja, bei der Weihnachtsfeier.
Es gibt Dinge, in der Öffentlichkeit macht er das, in der Öffentlichkeit. Also nicht im Keller mit seinen besten Freunden. Bei Kegelmann. Jetzt wollen wir mal ein Lied anstimmen, ja, auf der Kegelmann, weil wir hier den besten Roten haben gerade. Sondern wirklich vor Presse und vor Öffentlichkeit.
Ja, Weltklasse. Und ich bin gespannt, was im Rahmen dieser FIFA-Woche auch wieder noch so entschieden wird. Flick hat sich gewünscht, 26 Spieler. Ich glaube, in Corona-Zeiten, und die werden ja bis dahin nicht vorbei sein, sollte man das schon machen, finde ich auch. Ja. Also kann ich jeden Trainer verstehen, der sagt, lieber zwei mehr oder drei mehr als sonst. Ne?
Vor allen Dingen, es ist ja jetzt auch nicht wesentlich. Ne? Also nee. Das ist ja jetzt nicht.
Aber
es ändert ja das Spiel nicht in seinen Grundfesten.
Nee, aber ja, für einen Trainer natürlich, gerade so mit Blick auf die Kadernominierung, dann macht das schon, ne, einen Unterschied, ob du nochmal drei mehr hast, die du mitnehmen kannst, auch wo du vielleicht nochmal einen Akzent setzen kannst, den du.
Ja, das ist ja die Frage. Du musst es ja nicht machen. Also wenn du es auf, also du, es macht für einen Trainer, macht das nochmal einen Unterschied, aber ich kenne auch ganz viele Trainer, mit denen ich spreche, die sagen, kleine, kompakte Gruppe ist mir am liebsten. Also insbesondere bei so einem überschaubaren Turnier. Also 23, drei Torhüter, 20 Feldspieler. So, das ist unsere Ausgangsposition.
Mhm.
Und mit der Gruppe zu arbeiten und wenn du dann noch drei weitere hast, wo du dann noch ein paar Spezialisten möglicherweise mitnimmst, wo du dich vorher vielleicht eher für einen Allrounder entschieden hättest, also weil auf das läuft's ja dann raus, ja, sehr wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob das dann zuträglich ist. Aber da gibt's unterschiedliche Meinungen.
Total, weil klar, du kannst natürlich auch sagen, je mehr dabei sind, desto mehr sind auch unzufrieden, weil spielen können am Ende auch
ganz
manchmal
genau,
helfen.
Ganz
ne?
Genau, das ist der Punkt. Das ist der Punkt.
Und dann sitzen halt, musst du dann, glaube ich, ja auch immer, das hatte Löw doch bei der letzten EM auch schon, da mussten dann immer.
Musste drei auf die Tribüne
genau
setzen.
Ja, das ist
das sind natürlich, die sitzen natürlich voll im Fokus, weil die in Zivil irgendwie unter den 50.000 sitzen mit langen Gesichtern.
Genau. Das ist, ja, das heißt, du hast eigentlich vorm Spiel immer schon eine Geschichte.
Ja, ja, genau. Und du möchtest ihnen eigentlich ein Schild umhängen. Ich habe einen leichten Muskelfaser. Nur damit ihr euch nicht
wundert, dass ich hier Belastungssteuerung würde ich mir aufs T-Shirt drucken, so vorher. Ja. Schon mal sicherheitshalber fünfmal Belastungssteuerung einpacken. Also jetzt mal rundherum um die Nationalmannschaft, wir waren ja erst in Frankfurt, die Jungs sind ja in Neu-Isenburg gewesen, haben wir letztes Mal, glaube ich, schon drüber gesprochen, seit 100 Jahren das erste Mal wieder, haben sich aber auch da, muss ich sagen, deutlich offener gegeben als zuletzt, auch, also wir sind ja dafür da, auch Dinge anzusprechen, wenn sie zu kritisieren gilt, aber ich finde, dann darf man halt auch mal erwähnen, wenn es da einen Trend gibt, der positiv ist, und den erkenne ich aktuell bei der Nationalmannschaft. Sie hatten diesen Abend mit den Experten von Amnesty International und von Human Rights Watch, also sie scheinen sich ja auch mit der Thematik Katar durchaus auseinanderzusetzen, das war bei vergangenen Turnieren auch anders. Also, ja, also es ist alles auf einem ganz guten Weg, finde ich, beim DFB aktuell. Ja. Glaubst du, wir sind ja noch vor der Auslosung, du bist ja morgen quasi Teil der Auslosung bei Magenta?
Mit Michael Ballack zusammen.
Schön, ihn wieder gesehen zu haben, übrigens, jetzt auch wieder im Rahmen der letzten Spiele. Wir können jetzt ja das Ganze nicht vorempfinden. Wir haben ja überlegt, Wolf und ich hatten ja überlegt, ob wir heute einfach eine Folge auslosen. und es wäre ja auch irgendwie cool gewesen.
Das macht keinen Sinn.
Nee, weil es ist bis morgen Abend ist es lustig, aber dann ist es halt nicht mehr lustig. Leider. So, und deswegen wollen wir jetzt hier auch gar nicht groß rumspekulieren, aber was, glaube ich, ja relativ easy zu durchschauen ist, also wir liegen in Top 2, wenn es normal läuft und du nicht Katar kriegst, dann kriegst du aus dem Top 1 irgendeinen Kracher und, ja, und kriegst aus Top 3 und 4 Mannschaften, die du sowieso schlagen musst.
Genau.
Und dann ist die Frage, wie viel ist danach möglich? So.
Ich glaube, dass uns, also das kann ich mit Sicherheit sagen, nach dem Eindruck, den ich jetzt habe, ein Vorrunden-Aus wie 2018 wird uns erspart bleiben.
Lassen wir das wirken. Ich wollte es wirken lassen.
Ja, ja. So, und alles andere sind, da geht's dann um Stellen hinterm Komma, wo wirklich ganz viele Einflüsse, Verletzungen etc. eine Rolle spielen. Also Verletzungen bei der deutschen Mannschaft, Verletzungen bei den anderen Mannschaften.
Wolltest du gerade sagen, den Italienern?
Nein. So. Nein, aber das ist, aber auch an den Italienern siehst du, wie die Fallhöhe ist, beziehungsweise wie die Ausschläge sind nach oben und nach unten. Ja,
krass, oder?
Also das muss man, also man muss das vielleicht auch als deutsche Fußballnationalmannschaft mal in Demut akzeptieren, dass es mal ein Turnier gibt oder zwei Turniere gibt, wo du dann halt in der Gruppe rausgehst oder ja, wo es dann halt ein bisschen kritischer wird. Ich meine, der amtierende Europameister scheitert an Nordmazedonien. Das musst du dir auf der Zunge zergehen
lassen.
In einem Heimspiel. Also
bin ich komplett bei dir. Also zu sagen, das ist vielleicht auch eine Arroganz, die wir immer noch, warum auch immer noch mit uns rumtragen, weil das ist uns ja immerhin noch nicht passiert. Und vielleicht muss man das dann auch mal positiv drehen und sagen, ey, jede fucking große Fußballnation hat schon große Turniere verpasst. Italien jetzt zum zweiten Mal in Folge. Richtig. Holland, das Spanien.
Und das ist der deutschen Mannschaft nie passiert.
Genau.
Ja, also es hätte auch nicht passieren dürfen, ehrlicherweise, weil die Mannschaften einfach alle zu gut waren immer. Das ist ja so.
Ja, aber bei den Italienern ja auch, oder?
Ja, natürlich. Ja, du hast recht.
Also ich finde es dann in dem Moment, eigentlich freut es einen ja immer, weil man sagt, geil, das Nordmazedonien, und das ist ja wirklich eine richtige Sensation, mehr als eine Sensation gewesen. Ja. Wenn die jetzt zur WM fahren würden, fahren sie dann natürlich trotzdem leider nicht. Und selbst wenn sie hingefahren werden, finde ich, beim Turnier bin ich dann der Erste, der die Italiener, Holländer oder Spanier vermisst. Weil natürlich müssen die dabei sein. Genau,
das ist der Punkt. Also das wird man dann auch sehen, weil du dich immer fragst, wann spielen die Italiener? Ach, gar nicht. Also, sie spielen gar nicht, okay. Ja, auch wenn die Holländer nicht dabei sind oder sich die Engländer mal ein Turnier verkneifen oder so. Aber das, ich finde, das macht den Reiz eines solchen Turniers aus, dass sich wirklich die Besten der Welt halt messen.
Ja.
Und ich freue mich schon wieder auf frische Erkenntnisse aus Südamerika und auch aus Afrika. Ich weiß nicht, ob du da Bilder gesehen hast von den Entscheidungsspielen dort.
Otto Addo habe ich tanzen sehen durch die Kabine.
Also, ja, ich habe die Laserpointer gesehen
in
Mo Salah.
Alter, was war denn da los?
Ich habe einen Mob gesehen, der sich durchs Stadion gewildert hat. Also, Junge.
Also jetzt mal Laserpointer ausgeklammert, das sind natürlich die teilweise schöne Szenen, die man da sieht, auch wie die Nationen sich freuen. Addo mit wie gesagt, durch die Kabine getanzt, da mit Ghana, super, mega, finde ich das. Ja. Aber du hast natürlich dann auch so Geschichten, eben Laserpointer, Kacke, Iran, weiß nicht, ob du das gesehen hast, da sind sie mit Tränengas gegen Frauen vorgegangen, die beim Länderspiel gegen den Libanon zuschauen wollten. Da wird jetzt sogar noch über einen WM-Ausschuss diskutiert, wo ich sage, auch da Gianni Infantino, ruf mal nicht Katar oder FIFA, sondern sieh zu, dass die...
Guck hin
und sieh, dass die zu Hause bleiben. Punkt. Da will ich gar nicht lange fackeln, ey.
Das ist die Verantwortung, die alle haben. Ja. Die alle teilnehmenden Mannschaften haben. Und deshalb fand ich das gut, dass der neue DFB-Präsident das auch nochmal erwähnt hat. Das ist die Verantwortung, die alle Mannschaften haben. Also man hat sich jetzt committed, dass diese WM dort stattfindet, obwohl unter sehr fragwürdigen Umständen. Ja, aber das hätte man vor 10 Jahren anders entscheiden müssen, nebenbei bemerkt. So, jetzt findet dieses Turnier statt. Jetzt musst du das Beste daraus machen. Und da ist die FIFA in einer dringenden Verantwortung jeder einzelnen Nation, sie da teilnehmen. Die wollen ja alle teilnehmen und sie wollen alle Weltmeister werden. Also sie wollen alle dieses Turnier spielen. Also grundsätzlich das Turnier einer Fußball-Weltmeisterschaft spielen. Jetzt findet die da statt. Deshalb muss jeder sich der Verantwortung bewusst sein und da hingucken. Also auch über den Tellerrand hinausgucken. Das ist ganz entscheidend. Das kann ja nicht sein, dass im 21. Jahrhundert Tränengas, also das muss ich auf der Zunge zergehen lassen, Tränengas gegen Frauen eingesetzt wird, die ein Fußballspiel besuchen wollen.
Aber also, kann man nichts mehr zu sagen.
Das ist ja, also, da bin ich sprachlos.
Ja, und was du sagst und mit dem Hinschauen, ne? Das ist dann wirklich einfach die Verantwortung. Dann siehst du zeitgleich, sitzen die ja mit allen wichtigen Köpfen dieses Verbandes, sitzen die da zusammen und machen sich eine bunte Woche. Ey, dann entscheidet jetzt halt, dann guckt halt hin, genau, dann guckt halt hin und macht das auch zum Thema. So. Und nicht irgendwie, ob die dritte Auswechslung jetzt auch noch genehmigt wird oder nicht.
Das ist für kommende WM-Turniere. Für kommende WM-Turniere muss klar sein, dass eine glaubwürdige Agenda entwickelt wird, nach der große Turniere vergeben werden. Also da muss dieses Land, gerade auch im Bereich der Menschenrechte, muss Kriterien erfüllen, damit eine Weltmeisterschaft dorthin vergeben wird. So, und das muss ganz transparent gespielt werden. Das ist eine ganz wesentliche Erkenntnis. Und das ist das eine. Und das andere ist, dass man sehr genau hingucken muss, was passiert in Katar. Ja, also was passiert
in diesem
Land während des Turniers und wie nachhaltig ist das? Ja. Das ist die Chance, die wir diesbezüglich jetzt noch haben.
Ja, gerade was diese Kriterien angeht. Ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit Philipp Lahm, der sich da auch sehr, sehr gut, wie ich fand, positioniert hat, im Prinzip ins gleiche Horn geblasen hat wie du gerade. Er hat damals, sagt er, Einblick gehabt sogar, oder er hat diesen Evaluierungsbericht, heißt es ja, der FIFA gesehen. Ja. Da gibt's ja genau diese, das ist ja eigentlich der Witz, diese Kriterien sind ja festgelegt. Und da wurde ganz klar in diesem Evaluierungsbericht, der von der FIFA erstellt wurde, davon abgeraten, dieses Turnier nach Katar aufgrund der Menschenrechtssituation und der Nachhaltigkeitsthemen unter anderem dorthin zu vergeben. Und dann ist die Abstimmung und da heben alle trotzdem den Arm. Und da sagte Lahm zu Recht auch, dann fragt man sich halt, warum. Weil dann braucht's diesen Bericht halt nicht. Und was du gerade sagst, der muss dann halt zukünftig einfach transparent sein. Der muss der Öffentlichkeit zugänglich sein. Der muss so, dann kann auch keiner mehr, ne? So.
Und dann musst du, und das ist Menschenrechte ist eine, Nachhaltigkeit ist das andere. Das sind die ganz großen Themen dieser Welt im Moment. Und da muss man die Länder dazu zwingen, die eine Weltmeisterschaft ausrichten wollen, sich dem zu unterwerfen. Und deshalb müssen alle Beteiligten hingucken, insbesondere ein Verband mit so viel Einfluss wie die FIFA. Das ist, ich meine, die sind sich, glaube ich, dieser Verantwortung überhaupt nicht bewusst. Aber also die haben wirklich Möglichkeiten, was zu verändern. Aber sie müssen es halt auch tun, weißt du?
Eben. Also das ist ja wie beim DFB, was wir am Anfang hatten. Der darüber reden und sagen, ja, und ganz schlimm, was da passiert. Und dann drehst du dich um, das war's. Hast einen Satz dazu gesagt. Damit bewirkst du halt leider gar nichts. Machst es eigentlich sogar, finde ich, nur noch schlimmer, indem du signalisierst, dass es dich eigentlich nicht interessiert.
Ja.
So. Tschüss. Was mich noch interessiert, Wolf.
Ja.
am Wochenende ist ja auch wieder Bundesliga.
Ja.
Das ist das Schöne. Ja. Du bist wieder im Einsatz. Du kehrst
ich bin
zurück.
Im Einsatz.
Du kehrst ja morgen schon zurück auf die große Bühne bei der Auslosung.
Ja.
Und dann am Samstag in einen ausverkauften Signal Iduna Park. Das ist ja Gänsehaut, kriege ich ja jetzt schon.
Total, ja, wirklich. Wirklich. Das wird ein ganz, ganz großes emotionales Ereignis auch für mich.
Jetzt hoffen wir mal nicht, dass es dann, das geht ja gegen RB Leipzig, dass es dann gleich wieder unschöne Szenen gibt.
Aber klar, das Spiel hat natürlich auch eine im weitesten Sinne politische Ebene.
Ja.
Das ist ja nicht wegzudiskutieren. Auch da hat es ja in der Vergangenheit schon sehr unschöne Auseinandersetzungen gegeben.
Ja.
Deshalb hoffe ich sehr, dass diesbezüglich ruhig bleibt und sich einfach alle daran freuen, dass man im größten deutschen Stadion mal wieder 85.135 Zuschauer hat, die alle da sind und die sich alle auch aneinander freuen.
Bist du denn, ändert sich da für dich auch was? Also, ja, natürlich. Du hast ja schon öfter erzählt, was sich ändert oder was sich geändert hat, als keine Zuschauer mehr da waren plötzlich. Dann ändert sich ja logischerweise auch wieder was, wenn sie jetzt wieder da sind, oder?
Ja, es waren ja dann zwischenzeitlich, waren es mal 25 oder dann war so ein Drittel voll und es war immer angenehm. Aber so die alte Fußballstimmung, die alte große, auch in so einem Spiel, dann mit allen Nebengeräuschen, das hab ich vermisst. Und ich freue mich wirklich drauf, dass wir es am Samstag wieder haben.
Sportlich könnte an dem Wochenende, ja, könnte es dann halt, ich hasse es jetzt, das Fass nochmal aufzumachen, aber wir hoffen es ja trotzdem irgendwie alle so ein bisschen, ob es nochmal spannend wird. Ich glaube es persönlich nicht, aber du hast halt zwei Spiele, die Bayern spielt gegen Freiburg, Dortmund spielt gegen Leipzig. Ja, zwei echte Top-Spiele, wo man nochmal hinschaut. Danach wird der Drops wahrscheinlich gelutscht sein, nächste Woche.
Oder auch nicht. Oder wir kriegen nochmal für ein Wochenende ein Meisterrennen. So weit will ich überhaupt nicht gehen. Es sind halt wirklich sportlich reizvolle Duelle. Jedes für sich genommen, jetzt unabhängig vom großen Ganzen. Leipzig braucht die Punkte für Platz 4 oder für die ersten 4. Dortmund muss und will mal wieder einen großen schlagen und gerade Leipzig und gerade weil ausverkauft, also da spielen ganz viele Komponenten mit rein. Und die Freiburger haben gemerkt, dass sie in der Saison eine sehr gute Rolle spielen, dass das vielleicht sogar eine Champions League Saison werden kann. Sie haben die Qualität. Das ist ja so. Und sie werden die Bayern versuchen zu ärgern. Ob das gelingt, steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt, weil das hängt ja auch damit zusammen, wie ernst nehmen es die Bayern und auf wie viel Zylindern laufen sie.
Nächste Woche Champions League im Hinterkopf.
Richtig, ne? richtig.
Da kommen gerade 20 Spieler von der Nationalmannschaft zurück, darf man auch wieder nicht vergessen. Villarreal ist jetzt natürlich auch nicht real. Also das heißt, sie haben ja dann
sehr gut gesagt.
Ja. Sie haben ja tatsächlich dann jetzt auch nicht das Schwerste los erwischt, so ehrlich muss man ja sein. Alles gut, also auch für Bayern ist da jetzt noch einiges drin in dieser Saison, glaube ich. Es wird spannend. Ich hoffe, dass es in der Bundesliga auch, also unten bleibt sowieso bis zum Schluss spannend. In der zweiten Liga, in unserer Geliebten, lass uns die auch noch kurz erwähnen, weil beim ruhmreichen FC Schalke 04 hat sich auch noch ein bisschen was getan. Wir haben auch noch mal feucht durchgewischt, ne?
Ja, ist noch mal ein stabiler Co-Trainer gekommen, ne?
Ja, du hast ihn vorhin schon einmal erwähnt, ganz nebenbei, glaube ich, als es um Co-Trainer-Rollen ging. Ne, das war im Vorgespräch, da haben wir im Vorgespräch kurz drüber gesprochen. Ja. Aber Peter Hermann ist natürlich eine Legende, wirklich, oder?
Ja. Co-Trainer-Legende.
Und ich glaube, mit Mike Büskens ist das auch eine Duo, finde ich, wo jeder seine klare Aufgabenverteilung hat, was funktionieren kann. Es ist so ein bisschen der letzte Strohhalm, den Schalke sich natürlich auch noch klammert. Ja. Wie siehst du sonst die Ausgangslage dort? Also wer macht's für dich am Ende? mal eben nochmal kurz hinten raus.
Es werden nochmal meine Orakelfähigkeiten.
Ja, genau. Die Krake.
Ich sage dir, ich traue es mir nicht zu, in der zweiten Liga das zu beurteilen. Weil einfach noch so viel passieren kann. Man hat immer darauf gewartet, irgendwann knickt Darmstadt weg. Dann hast du gedacht, jetzt irgendwann knickt mal Werder weg. Es knickt mal einer, aber auch nicht so richtig. Und dann am nächsten Wochenende ist wieder alles in sich zusammengeschoben. Also das Pauli hat sich wieder gefangen. Die hatten auch eine kleine Durststrecke. Also spricht vieles für Pauli und Werder. Mhm. Und dann, was ist überhaupt mit dem HSV? Die haben noch ein Nachholspiel.
Ja, sind auch noch mit dabei. Also wir halten fest, die Krake ist möchte sich noch ein wenig Zeit gönnen für die nächsten.
Ich kann jetzt hier eine Salami in den Tunnel werfen und wir können dann in 3 Wochen feststellen, ob ich was getroffen habe oder nicht. Ja. Aber das kannst du es ja nicht sagen. Ich habe jetzt vor kurzem Tim Walter getroffen. und sage unschwer, sagt er, ach, ist noch alles drin. Ja, klar, sprichst du mit den Schalkern, wieso, ist doch noch alles drin.
Logisch.
Ja,
logisch.
Dann sprichst du mit St. Pauli, ja, puh, mein lieber Mann, das sind aber nur 3 Punkte Vorsprung auf dem Relegationsplatz, jetzt lass mal die Kirche im Dorf. So, wäre dasselbe.
Ja.
Und über Nürnberg spricht gar keiner.
Ja,
also,
ja.
Das ist so eine klassische Windschattensituation.
Absolut.
Und in Heidenheim sagen sie, du, wenn's ist, wir hätten auch Lust.
Ja.
So. Also es kann im Prinzip von 1 bis 7 kann es in der zweiten Liga jeder noch fahren.
Wir sind gespannt.
Das ist ja die Faszination der zweiten Fußball-Bundesliga.
Die beste zweite Liga aller Zeiten.
Die allerbeste zweite Liga aller Zeiten.
Gibt es ein für diesen Podcast passenderes Schlusswort als besser geht's nicht in der zweiten Liga? Ja.
Wolltest du sagen ein wunderbareres? Wolltest du das als erstes sagen?
Wunderbareres Schlusswort als...
Ja, ich wusste nicht, dass man wunderbarer...
Wunderbärsten?
Am wunderbärsten. Ja, mit dieser rhetorischen Spitzfindigkeit entlassen wir euch jetzt ins Wochenende beziehungsweise in die Woche, die dann endet, wenn nächste Woche eine neue Ausgabe herauskommt von einer Halbzeit mit der wunderbärste Podcast von der Innenwelt.
Tschüss.
Bis nächste Tschüss. Woche. Sportlich bleiben. Ciao, ciao.
Dies war ein Podcast des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Für weitere Audioangebote klickt rnd.de/podcasts. Bis zum nächsten Mal.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.